Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Weiterhin im Homeoffice, aber immer noch für euch da, der Podcast-Start, 105. Ausgabe. Philipp Meisel, ich grüße dich.
Grüße, Servus.
Und wir haben heute wieder mal einen Gesprächspartner bei uns und das einen, der schon einige Male bei uns war und euch sicher schon sehr bekannt ist. Das ist Dirk Preis, Sportchef Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Grüß dich, Dirk. Schöne Grüße nach Denkendorf.
Hallo, Grüße zurück.
Ja, einiges, was wir zu besprechen haben, denn es tut sich ja langsam doch was. Wir befinden uns immer noch im Shutdown, aber es werden erste Entwicklungen deutlich. Unter anderem hat das Profiteam an diesem Dienstag zum ersten Mal unter strengsten Ausnahmebedingungen wieder zum ersten Mal trainieren dürfen mit Pellegrino Matarazzo. Da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Es gibt auch schon erste Pläne, die durchgesickert sind in verschiedenen Medien, wie solche Geisterspiele, sollten sie denn wieder stattfinden, aussehen könnten. Das schauen wir uns auch an. Dann haben wir exklusiv Anfang der Woche für euch berichtet, dass Klaus Vogt plant, ein Expertenteam einzurichten. Unter anderem soll Cem Özdemir dabei sein. Das hat sich unser Kollege Heiko Hinrichsen angeschaut. Da werden wir auch dezidiert drauf eingehen. Wataru Endo ist auch noch länger Teil des VfB Stuttgart. Da wurde nämlich die Kaufoption gezogen. Das ordnen wir für euch ebenso ein. Und dann hat Meister Meisel möglicherweise noch Neuigkeiten mit Blick auf das NLZ und die U-Mannschaften des VfB Stuttgart, oder?
Ja, das wird heute kein NLZ-Newsflash. Das wird eher ein Newsflashle. Aber auch da gibt es ein paar Takte zu verlieren. Ja, richtig.
Unbedingt. Dirk, wie hast du denn die Gemengelage rund um die Fußball-Bundesliga und die zweite Liga im Allgemeinen und um den VfB Stuttgart im Besonderen wahrgenommen jetzt in den letzten Tagen? Was ist dir da so aufgefallen?
Ja, aufgefallen ist eben die große Diskussion. Soll wieder trainiert werden, darf wieder trainiert werden, soll dann irgendwann auch wieder gespielt werden. Wir hatten ja auf Baden-Württemberg bezogen seit Donnerstag, Freitag eigentlich die Diskussion, befinden sich die Vereine hier im Land in einer Ungleichbehandlung, in einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem Rest der Republik oder Teilen der Restes der Republik, weil eben hier die Regelauslegung sehr strikt nach wie vor war. Die Landesverordnung wurde strikt umgesetzt. Die Vereine durften nicht auf ihre Trainingsgelände, nicht auf die Plätze zum Trainieren, sie waren weiterhin quasi auch im Homeoffice, haben individuell trainiert, während an anderen Standorten das Training schon begonnen hat. Ob man das eine oder das andere gutheißen muss, das ist ja die große Diskussion im Moment. Klar war, dass die Vereine hier versucht haben, eben da ein Gleichgewicht herzustellen, dass sie am Ende, wenn die Liga wieder kickt, eben dann nicht mit einem riesen Trainingsrückstand, was Fußballspezifisches angeht, dann in die Spiele starten müssen. Und diese Diskussion hat am Freitag Fahrt aufgenommen. Wir hatten dann exklusiv am Samstagabend noch die Information, dass diese Verordnung oder dass die Ausnahmeregelung der Verordnung für die Profisportler auf den Weg kommt, haben das Sonntagmorgens dann berichtet. Im Laufe des Sonntags kam dann die Ankündigung der Ausnahmeregelung von den entsprechenden Ministerien und das war im Prinzip so das große Thema der letzten Tage und jetzt ist es ja dann tatsächlich mit dem eingeschränkten Trainingsbetrieb auch losgegangen.
Philipp, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe mich am Dienstagnachmittag, das kann ich euch verraten, gefreut wie ein kleines Kind, endlich mal wieder eine Bildergalerie vom VfB-Training zu machen. Wer hätte gedacht, dass ich mich mal so danach sehen würde? Also das war echt Wahnsinn, mal wieder Fußball auf dem Trainingsplatz zu sehen und das dokumentieren zu können. Auf der anderen Seite war es trotzdem so ein bisschen skurril, eben gerade auch aufgrund dieser strengen Regeln, Training höchstens in Fünfergrüppchen, keine Berührungspunkte, also weder auf dem Platz noch im Umkleidebereich, umziehen, duschen zu Hause. Wie nimmst du das gerade wahr, Philipp? Wie ist es für dich so?
Ja, die Kuh muss halt gemolken werden, ja, also und dafür ist halt eine gewisse Vorbereitungszeit notwendig. Man kann mittlerweile meiner Ansicht nach davon ausgehen, dass definitiv diese Saison durchgepeitscht wird. Wie, dazu kommen wir vielleicht später noch, wie diese Szenarien aussehen könnten. Aber man schaut jetzt eben, wie Dirk das gerade angesprochen hat, dass die Mannschaften auf ein halbwegs einheitliches Level kommen für die nächsten 2-3 Wochen, also quasi alle die gleichen Bedingungen haben. Und dann wird unter strengsten Regeln und wahrscheinlich abgeschottet von der Öffentlichkeit. Ich habe die Tage gelesen, dass wohl 128 bis 130 Personen dann bei diesen Spielen in den Innenraum dürfen. Und, dann wird da halt gespielt werden. Ja. Und da kann man jetzt halt philosophisch dieses Thema angehen und die Frage stellen, ist das korrekt? Setzt das nicht ein Zeichen an die Restbevölkerung, an alle anderen Sportarten, die, also Profisportler in Baden-Württemberg dürfen, haben jetzt quasi 2 Tage nach den Fußballern auch die Möglichkeit, wieder Training aufzunehmen, also Handball, sonst was. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es einordnen möchte. Ich finde es halt, ich glaube, es wäre auch eine Lösung vielleicht intensiver andiskutierbar gewesen, wie sie in Belgien stattgefunden hat, wo die Saison eben dann komplett gecancelt wurde. Aber jetzt ist es so und ja, keine Ahnung, ich nehme es halt am Rande so ein bisschen wahr. Ich habe das natürlich auch verfolgt, dass sie da wieder angefangen haben zu trainieren. Ich habe mich besonders gefreut, dass wir ein lange vermisstes Gesicht auf dem Trainingsplatz gesehen haben. Sascha Kalajdzic hat sein Debüt gegeben auf dem Rasen. Bin auch natürlich völlig eingeschränkt im Sinne von individuell und so weiter, aber das ist natürlich schön für den jungen Mann, der 9 Monate lang nur die Fenster von der Reha-Welt von innen gesehen hat. Ja, und jetzt guck mal, wo das hinführt, aber ich gehe schwer davon aus, dass wir ab spätestens Mitte Mai Fußballspiele wieder sehen werden, in bewegten Bildern im Pay-TV.
Wie seht ihr das mit Blick auf die Diskussion, Stichwort Sonderbehandlung für Fußballprofis? Also zum einen im Vergleich zu anderen Sportarten, die möglicherweise nicht oder definitiv nicht diese Möglichkeiten haben. Und zum anderen auch so, was das, ich möchte mal sagen, das vielleicht moralisch-ethische angeht. Also dass es regelmäßig Tests gibt, während andere nicht immer an einen Test kommen oder selten. Wie nehmt ihr diese Diskrepanz wahr mit Blick auf den Profifußball? Dirk, ist es dann doch wieder so, dass der Profifußball eine Welt für sich ist?
Also gegenüber den anderen Sportarten hat man zumindest durch diese Regelung jetzt, dass auch andere Sportarten, die unter Profibedingungen arbeiten, auch wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen dürfen, finde ich, einigermaßen eine sinnvolle Regelung getroffen. Natürlich haben sich ja jetzt schon Tennisspieler und Golfspieler auch beschwert, weil für sie das dann irgendwie doch noch nicht gilt, diese Ausnahmen. Also da, sage ich mal, sehe ich das nicht ganz so dramatisch, weil auch viele andere Sportarten ihren Ligenbetrieb natürlich finanziell anders aufgestellt haben, wo die Zuschauereinnahmen eine viel, viel größere Rolle spielen und die womöglich gar nicht umhin kommen, die Saison abzubrechen, wie es ja zum Beispiel im Volleyball schon geschehen ist, weil auch dort gilt, also Geisterspiele machen keinen Sinn, weil eben ein Haupteinnahmequell die Zuschauereinnahmen sind. Deshalb haben die schon früh gesagt, wir lassen das. Und im Handball könnte es natürlich ähnlich passieren, im Basketball auch. Deshalb sind da natürlich generell durch die Trainingsmöglichkeiten die Chance da, wieder zu spielen. Aber ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Die andere Diskussion finde ich eigentlich die wichtigere. Gibt es hier im Abgrenzung zum restlichen öffentlichen Leben eigentlich eine extreme Sondersituation, und die Diskussion muss man einfach führen, weil der Fußball sich ja erst kürzlich in Person von Christian Seifert auch immer wieder betont hat, wir nehmen uns nicht so wichtig, jetzt geht es um die Allgemeinheit, und trotzdem wird eben jetzt doch alles getan, um diese Saison zu spielen, um wieder trainieren zu dürfen. Man hat viel von Solidarität geredet, die Vereine konnten sich aber nicht darauf einigen, zu einem gleichen Zeitpunkt wieder anzufangen zu trainieren. Also jeder Club, wo Möglichkeiten sah, hat die Möglichkeiten dann ausgenutzt, oder fast alle haben sie ausgenutzt, wenn sie da waren, egal ob an anderen Standorten schon trainiert werden durfte oder nicht. Also da kommst du auch ganz schnell zur Frage, wird sich irgendwann irgendwas grundsätzlich ändern? Ich finde, im Kleinen sieht man jetzt schon wieder, jeder nutzt den kleinen Vorteil oder die kleinen Möglichkeiten, die sich ihm in seinem Terrain bieten, sofort wieder aus. Deshalb stelle ich schon die Frage, muss es sein, dass der Fußball jetzt wieder loslegt, während der Friseur, der Einzelhändler und so weiter eben, die auch beruflich in ihrem Friseursalon stehen, so wie der Profifußballer beruflich auf dem Fußballplatz steht, die eben nicht arbeiten dürfen, weil es da natürlich noch andere Probleme gibt, in der Kontaktbeschränkung schwierig ist. Auf 2 Meter Abstand kann ich natürlich keine Haare schneiden, aber es ist schon eine Diskussion, die man weiterführen muss, finde ich, um auch dem Fußball klarzumachen, selbst wenn es die Sonderregelungen gibt, ihr seid nicht von einer anderen Welt.
Ja, und genau das passiert halt, finde ich, zu wenig. Ja, auch das Wenn man Seifert gehört hat, ja, und dann die Aussagen danach, ich nehme mal beispielsweise Martin Kind von Hannover 96, der dann die aktuelle Situation mit der Weltmeisterschaft 54, also nach dem Krieg quasi vergleicht, dass da ja was Tolles entstehen könnte, wenn der Fußball den Menschen wieder irgendwie Abwechslung bringt. Das ist so Bullshit, ey, tut mir leid, da kann ich echt nichts mit anfangen. Die nehmen sich viel zu wichtig und das ändert auch die momentane Situation durch dieses Virus nicht. Und ich wage schwer zu bezweifeln, dass sich daran irgendetwas ändert. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man ihnen immer wieder den Spiegel vorhält und ihnen genau da in diese Wunden halt den Finger legt, weil ganz darf man natürlich die Hoffnung auch nicht aufgeben, dass sich vielleicht irgendwann mal ein bisschen was ändert in diesem ganzen Business.
Man muss ja auch sehen, vor 2-3 Wochen, als die erste Pressekonferenz der DFL nach dem ersten abgesagten Spieltag, der eigentlich noch durchgepeitscht hätte werden sollen, stattgefunden hat, da sprach Christian Seifert sehr viel von diesen über 50.000 Arbeitsplätzen, die am Profifußball hängen. Ja, das gilt natürlich an sich langfristig gesehen weiterhin, weil eben ganz viele von diesem Spielbetrieb abhängig sind. Nur wenn ich jetzt das auf kurzfristig anschaue, wenn Geisterspiele stattfinden, dann sind eben nicht 50.000 beschäftigt, ja, weil eben kein Caterer in der Arena seine Würstchen verkauft, kein Bäcker seine Brötchen liefert, kein Ordnungsdienst in der Masse beschäftigt werden muss. Also da ist natürlich diese Nahrungskette deutlich geringer, die an so einem Fußball-Bundesliga-Betrieb geht. Und da geht es natürlich zunächst mal um die Vereine und dass die ihre Einnahmen sichern. Das natürlich, gebe ich zu, sichert womöglich langfristig durch den Fortbestand dann dieser Vereine auch wieder entsprechende Arbeitsverhältnisse. Aber jetzt kurzfristig geht es natürlich nicht um den Caterer oder den Bäcker, der seine Brötchen liefern kann und damit wieder finanziell besser dasteht, sondern jetzt oder Arbeitsplätze sichern kann. Jetzt geht es einzig und allein, dass die Zahlungen an die Vereine fließen und die ihren eigenen Betrieb mit ihren eigenen laufenden Kosten eben so gut es geht aufrechterhalten.
Und das offenbart meiner Ansicht nach ein weiteres großes Problem in dieser gesamten Branche. Wie kann es sein, dass so ein Milliarden-Business in den einzelnen Standorten so dermaßen auf Kante genäht ist? Was haben die denn die letzten Jahre gemacht? Wurden keine Rücklagen gebildet? Hat man sich nicht mit so einer Situation auseinandergesetzt? Wie erkläre ich das dem kleinen Bäcker, Konditoreibetrieb, sonst was, die gleiche Situation jetzt haben, keine Einnahmen mehr haben, die aber gucken müssen, wo sie irgendwie bleiben und versuchen zu überleben? Also das ist, ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig, weil es einfach aufzeigt, wie an den meisten Standorten, dass da einfach, dass es komplett auf Kante genäht ist.
Also das hat mich auch erschreckt im ersten Moment, wo gleich die Existenz, nach einem ausgefallenen Spieltag wurde ja sofort die Existenzfrage gestellt.
Genau.
Das hat mich auch total erschreckt. Ich habe dann aber 2-3 Tage später habe ich mit Uli Ruf telefoniert, dem früheren Finanzchef des VfB Stuttgart. Ja. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, wie kann es denn sein, dass hier keine Rücklagen bildet, dass das alles schon so ins Wanken kommt? Jetzt im kleinsten Anflug, damals noch der Krise, dann hat er natürlich auch gelächelt und gesagt, dass unter anderem wir Medien, aber natürlich auch große Teile der Öffentlichkeit, zum Beispiel ihm immer wieder vorgeworfen haben, warum er denn das Geld so zusammenhält und nicht noch mehr ins Risiko geht, noch mehr in den sportlichen Bereich investiert. Also es ist natürlich, ein Stück weit muss man, glaube ich, aufpassen, das zu verteufeln. Wenn, dann müsste es über eine Regelung, nochmal wahrscheinlich ein Passus im Lizenzierungsverfahren über Thema Rücklagen, dass da eben eingezahlt wird, dass es für alle gleich notwendig ist, dass es eine Verpflichtung ist, entsprechende Rücklagen dann noch zu bilden, weil ansonsten wird natürlich auch von außen immer an die Vereine die Forderung herangetragen, stärkt nochmal euren sportlichen Bereich, ja, holt noch bessere Spieler, holt noch den einen dazu. Und da ist es natürlich, muss man aufpassen, dass man nicht jetzt Forderungen erhebt, wo man vor ein paar Jahren vielleicht genau das Gegenteil auch gefordert hat.
Ich denke, dass wir alle auch unsere Schlüsse daraus ziehen werden, also sowohl die Verantwortlichen als auch wir Berichterstatter. Ich finde die ganze Diskussion auch insofern, sage ich mal, möglicherweise problematisch, weil wir denken jetzt darüber nach, dann möglicherweise im Mai mit Geisterspielen wieder zu starten. Und haben jetzt gerade mal so ein bisschen beleuchtet, wie das die Vereine sehen, wie das die DFL sieht. Aber jetzt mal zurückgeschoben und sozusagen mal aus der Perspektive des Nutzers, des Rezipienten, des Fans gesehen, da haben sich auch schon Virologen gemeldet, die gesagt haben, also sie wissen auch nicht, ob das so sinnvoll ist, Geisterspiele wieder stattfinden zu lassen, denn natürlich werden die Stadien leer bleiben, aber dieses Erlebnis Fußball ist ja auch für den Fan etwas, das er am liebsten in der Gemeinschaft erlebt. Und jetzt kann mir doch keiner sagen, dass wenn solche Geisterspiele stattfinden, allerhöchstens man zu zweit zusammensitzt vor dem Fernseher und irgendwie sich das Sky-Abo oder das Sky-Ticket holt. Auch das ist ja birgt Gefahren, wenn die Menschen nicht vernünftig sind, sondern sich zu Gruppen, zu vier, zu fünf, zu sechs zusammenrotten. Allein das ist ja auch schon wieder ein neues Gefahrenpotenzial, das da irgendwie hervorgerufen wird. Denn man möchte ja die Spiele auch sehen. Und darum geht's ja, denn die Geisterspiele sollen stattfinden, damit sie auf Sky übertragen werden und auf The Zone, damit die TV-Gelder fließen, ne?
Ja, es geht um das gesamte Zeichen, einfach, dass du sendest. Ja. Und das heißt halt, oder das drückt aus, dieses Business-Fußball steht über gesamtgesellschaftlichen Interessen, meiner Ansicht nach. Und das ist halt fatal. Ja. Also das hat auf Dauer, wird das einfach Dinge nach sich ziehen. Du hast einen Teil gerade genannt. Es gibt auch noch andere Szenarien, Christian. Die sind einfach nicht gut. Und wie wir alle wissen, wir stehen am Anfang einer Pandemie oder Entwicklung. Die wird sich halt noch über Monate ziehen. Und dann stellt sich halt die Frage, kann man nicht einmal ein bisschen mehr konsequent irgendwie handeln? Auch wenn das natürlich dann finanziell starke Einbußen und sonst was nach sich zieht. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, hätte man andere Szenarien noch intensiver andiskutiert, als sich jetzt schon drauf festzulegen, wir peitschen das Ding auf alle Fälle durch. Und wenn es bedingt, dass wir Mannschaften in hermetisch abgeriegelten Hotels zusammenpacken und Tests ohne Ende machen, damit die da an Sammelspieltagen irgendwie versuchen, das durchzudrücken. Also ich weiß nicht, ich kann, keine Ahnung, ich hab jegliche Art von Bezug gerade so ein bisschen zu diesem ganzen Thema verloren. Mich nervt das, weil ich finde, man hätte Vorbild sein können und das ist man jetzt halt mal wieder nicht.
Vor allem vor dem Hintergrund, wenn wir darüber nachdenken, was wir in der Vorwoche mit Jürgen Frey diskutiert haben und dass der Amateurfußball da eben ganz andere Probleme
hat. Letzte Woche Freitag kam vom BEV noch die Meldung gesammelt, also alle württembergischen Verbände, Südbaden, Baden, Württemberg, bis auf Weiteres, geplant war 19. April, das wäre in 11 Tagen gewesen, bis auf Weiteres und nicht abzusehen, wann es wieder losgehen sollte, ist alles gecancelt. Das ist die Basis des Sports. Wie erklärst du das den Leuten, die einfach in Vereinen aktiv sind und, die wollen auch mal raus wieder aus ihren vier Wänden und das ist insgesamt einfach schwierig. Ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich bin nur genervt, ermüdet von der ganzen Diskussion.
Wir versuchen trotzdem für euch, so gut es geht, die Gemengelage abzubilden. Auf unserer Seite und in der App Mein VfB findet ihr Auflistungen, unter anderem zu den Fragen, was sind denn jetzt genau die Regeln, an die sich die Spieler des VfB Stuttgart bei ihren Trainingseinheiten halten müssen. Wir haben auch zusammengetragen, wie denn solche Geisterspiele, so sie denn stattfinden und danach sieht's ja aus, geregelt sind. Also beispielsweise inklusive beider Mannschaften und dem Ordnungspersonal dürfen nur noch 239 Personen exakt im Stadion sein, davon 126 im Innenraum. Das und weitere Perlen findet ihr bei uns und könnt das mal nachlesen, wie denn das alles reglementiert werden soll, wenn diese Geisterspiele demnächst im Mai stattfinden.
Man darf ja eines aber auch nicht vergessen, mit diesen Geisterspielen, diesen Regeln. Du musst ja einen Teil der Regeln schon mal 2-3 Wochen vorher eigentlich einsetzen, weil
definitiv.
Die können ja nicht bis am Abend vor dem ersten Spiel sich auf 10 Meter Entfernung die Bälle zuschieben und dann sollen sie in den Zweikampf gehen gegen den Gegner im Spielbetrieb. Also diese ganzen Themen, die jetzt diskutiert werden, muss eine ganze Mannschaft über einen bestimmten Zeitraum sozusagen in künstliche Quarantäne oder wie geht man dann damit um, wenn mal einer sich doch ansteckt? Also das musst du ja alles schon, das hast du ja nicht nur die 6-8 Wochen, wenn du die Saison dann spielbetriebstechnisch durchpeitschen möchtest, sondern das hast du ja schon im Prinzip 2-3 Wochen vorher, weil dieses Training, was jetzt geboten ist, das kannst du 2-3 Wochen machen oder sagen wir 2 Wochen, wenn du dann aber Mitte Mai spielen willst, brauchst du ja einen Vorlauf von 1-2 Wochen, wo wieder richtig trainiert wird. Und dann verlängert sich dieser Zeitraum mit immer wieder Tests oder alle an einem Ort und so weiter und so fort. Das verlängert sich ja nochmal eigentlich um einen gewissen Zeitraum.
Was sich auch verlängert oder zumindest nicht in dem Rahmen stattfinden wird können, wie wir es eigentlich gewohnt sind, das ist die Transferperiode, die jetzt im Sommer ansteht. VfB-Sportdirektor Sven Mislintat hat unter anderem angekündigt, dass er auch einen Transferverzicht für denkbar hält. Immerhin beim VfB Stuttgart gibt es jetzt nicht allzu viele Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen. Dirk, wie siehst du das? Inwieweit wird das, was sich gerade abspielt, auch Konsequenzen haben für den Transfermarkt beim VfB Stuttgart im Besonderen, aber auch weltweit?
Ich glaube, dass sich diese Veränderungen, über die wir jetzt alle spekulieren oder manche sich auch sehr hoffen, dass sie eintreten, dass die vielleicht in diesem Jahr tatsächlich eintreten, dass sich dann, wenn sich die gesundheitliche Lage oder die virologische Lage irgendwann beruhigen sollte, was wir alle hoffen, das glaube ich leider, dass im Fußball ältere oder bisherige Verhältnisse relativ schnell zurückkehren werden. Vielleicht ist insgesamt dann erstmal über 1-2 Jahre weniger Geld im ganzen Markt vorhanden, aber das Geld, das da ist, wird wieder knallhart eingesetzt mit Abwerben, mit jeder auf seinen Vorteil bedacht sein, den besten Spieler zum günstigsten Preis mit dem größten Gehalt und so weiter. Also eventuell, wie gesagt, ist dann irgendwann weniger Geld im Spiel, aber meiner Meinung nach wird sich an den Gegebenheiten nicht gravierend was ändern. Ob sich das jetzt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Verein wie der VfB Stuttgart generell in die Transferperiode sagt uns geht und sagt, hey, also wir machen diesmal nichts, weil wir haben ja unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und da können wir jetzt nicht rechtfertigen, dass wir 3 Millionen für einen Spieler ausgeben oder 5. Das wird, meiner Meinung nach, ist es eine Ankündigung, dass es mal so sein könnte, es wird aber nie eintreten, weil am Ende werden die sportlich Verantwortlichen daran wiederum gemessen werden, ob sie die Mannschaft dann im Jahr darauf in der Bundesliga halten oder dann den Aufstieg schaffen, je nachdem, wie es diese Saison dann noch ausgeht. Und dann wird keiner freiwillig sagen, also dann lassen wir das mal dieses Jahr mit den Transfers, vor allem wenn er dann mit anschauen muss, tatenlos, wie es die Konkurrenz eben anders macht. Und auch da gilt wieder, solange es kein einheitliches Handeln gibt in der Liga oder in den Profiligen, auch international, wird sich da nicht groß was ändern.
Da bin ich komplett bei Dirk. Eben, das wird sich nicht ändern, wie gesagt. Ein paar Faktoren werden vielleicht sich ein bisschen ändern, wie zum Beispiel das Geld im Markt, aber auch die Masse an Spielern, die auf dem Markt sein wird. Und das wird gewisse Auswirkungen haben, aber im Großen und Ganzen keine Chance, dass sich in diesem hochgezüchteten Turbokapitalismus-Business irgendwas ändert. Was man sagen kann, vielleicht auf dem VfB, um da nochmal den Kreis zu schließen, dann auch wenn der Kollege Mislintat das natürlich nicht wissen konnte, aber er hat eben durch seine insgesamte Gestaltung des Kaders über Vertragslaufzeiten, aber auch hinsichtlich Altersstruktur und so weiter, hat er einen relativ soliden Job gemacht. Der VfB hat also nicht den allergrößten Handlungsbedarf. Mit Endo hat man jetzt auch schon wieder eine Aktion getätigt, die damit reinspielt. Dazu kommen wir vielleicht gleich. Ich würde fast vorschlagen, wir ziehen es ein bisschen vor.
Gerne können wir machen an der Stelle. Also ich kann dir schon mal sagen, Philipp, also um das mal aufzulisten, jetzt mit Blick auf Transferperiode, sind einzig Gregor Kobel, Ned Phillips, Pascal Stenzel und Mario Gomez diejenigen, die für die kommende Spielzeit keinen Vertrag haben. Und bei Wataru Endo, Das kannst du ja gleich mal an der Stelle mal anbringen, genau, da ist ja jetzt sozusagen sind Tatsachen geschaffen worden. Ne?
Da sind Tatsachen geschaffen worden, das hatten wir vor ein paar Wochen exklusiv vermeldet. Jetzt ist es in die Tat umgesetzt worden und von den Kollegen entsprechend aufgegriffen worden, aus Nürnberg beispielsweise vom Kicker, dass der VfB da beim Saint-Truiden, ist glaube ich richtig ausgesprochen, die entsprechenden Klausel gezogen hat und ihn für einen Schnäppchenpreis, wenn man bedenkt, was der Junge für eine Qualität hat, jetzt mal länger an sich gebunden hat. Und auch bei Pascal Stenzel stehen die Ampeln auf grün, glaube ich, von allen Seiten. Da muss halt mit Freiburg eine Lösung gefunden werden, aber auch da ist der VfB sehr stark daran interessiert, den Jungen zu halten. Das sieht ganz gut aus, wobei man natürlich dann die Frage stellen muss, Sollte der VfB tatsächlich aufsteigen, wenn diese Saison zu Ende geführt wird, reicht es dann wirklich für da oben? Und da ja, muss man dann schon vielleicht doch hier und da nochmal nachlegen und dann wird das eintreten, was Dirk vorher angerissen hat. Kein sportlich Verantwortlicher eines Clubs, egal ob es der VfB ist oder noch was will, sich nachher vorwerfen lassen. Naja, wir haben halt nichts gemacht, weil wir gedacht haben, es reicht. Beziehungsweise, weil die Situation eben so war, wie sie ist, wie sie war. Und das ja, wird dann zu bedenken sein. Die FIFA hat die Tür aufgemacht. Gestern oder vorgestern habe ich das, glaube ich, gelesen, dass man, dass eine Verlängerung der Transferfrist möglich ist. Wie sich das zeigt, wie sich das dann auswirkt, wird sich in den nächsten Wochen, in den Wochen zeigen. Ja. Wollen wir vielleicht noch ein, zwei Takte drüber verlieren, wobei das halt auch schon sehr weit weg ist, was, welche Rolle Endo zukünftig einnehmen wird in diesem VfB-Mittelfeld.
Können wir gerne mal machen, Dirk.
Ich würde eigentlich nur ganz kurz noch zu Philipps Ausführungen, die ja an meine dann wieder angeschlossen haben und den Kader für nächste Saison. Also, wenn auch mit dieser Festverpflichtung jetzt von Wataru Endo, wenn der VfB in der Bundesliga konkurrenzfähig sein möchte, bin ich davon überzeugt, dass es dann damit nicht getan sein wird, diesen Transfer jetzt fix gemacht zu haben. Und ich glaube, wenn der VfB vorhätte, mit diesem Kader nächstes Jahr in die Bundesliga zu gehen, nur mit diesem jetzt vorhandenen Personal minus die noch Wackelkandidaten, dann bräuchte man nicht nur in St. Druiden einen Wataru Endo, sondern dann wäre es gut, er findet noch einen Druiden, der einen Zaubertrank das reicht nicht, meiner Meinung nach. Also wir haben alle die bisherige Zweitligasaison gesehen. Da sind viele junge, verheißungsvolle Spieler, die aber noch lange, lange nicht diesen Schritt getan haben, den es dann auf Bundesliga-Niveau jede Woche oder alle drei Tage braucht. Deshalb halte ich das für unabdingbar, dass da noch was
gemacht. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Darüber haben Philipp und ich uns auch, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen oder so in einer unserer ersten Homeoffice-Folgen unterhalten. Ich habe da gemeint, ich wüsste jetzt schon nicht oder wäre mir höchst unsicher bei dem Gedanken, ob der VfB es mit irgendeiner der Bundesligamannschaften in einer Relegation jetzt aufnehmen könnte. Das ist, stand jetzt wirklich sehr auf sehr wackeligen Beinen, aber vielleicht trotzdem nochmal, um auf Wataru Endo zu sprechen zu kommen. Dirk, ich erinnere mich, wir standen mal an einem Sonntagvormittag nach einem VfB-Spiel in der Hinrunde. Damals war Tim Walter noch Trainer am Trainingsgelände des VfB Stuttgart und da hat Wataru Endo noch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Er hat beim Spielersatztraining mitgemacht und wir haben uns einmal gefragt, was ist eigentlich mit dem? Wird noch was aus dem? Wird er überhaupt mal spielen? Und mittlerweile ist er seit dem 14. Spieltag nicht mehr wegzudenken, hat keine Minute verpasst. Hättest du ihm das zugetraut, dass er diesen so extremen Sprung macht vom überhaupt nicht relevanten Spieler zur absolut wichtigen Säule im Team?
Ich kann mich noch an einen anderen Sonntagvormittag erinnern, als nämlich Wataru Endo zum allerersten Mal mittrainiert hat. Da haben wir, glaube ich, erst mit Sven Mislintat über ihn gesprochen. Der sagte, der ist total vielseitig. Der kann Innenverteidiger, der kann Sechser, der kann rechter Verteidiger, im Mittelfeld noch eine andere Position. Dann haben wir eine halbe Stunde später mit Tim Walter gesprochen. Der sagte, glaube ich, außer einer Position kann der gar nichts, weil der ist zu klein.
Ja.
Da hat man schon gesehen, wer da eigentlich die Triebfeder dieses Transfers war. Und deshalb darf sich jetzt Sven Mislintat ja auch bestätigt fühlen, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Ich finde den Kollegen Endo einen sehr soliden defensiven Mittelfeldspieler. Macht es gut, hat der Mannschaft in einer schwierigen Phase oder in einer Phase, wo viel probiert wurde, viel los war auf dem Platz und mit den Wechseln, hat er da doch ein Stück weit Stabilität und Verlässlichkeit auch reingebracht, indem er eben genau das gespielt hat, was er kann, ohne quer übers Feld zu rotieren. Das tat dem VfB, glaube ich, in der Phase richtig gut und da hat er sich einfach etabliert. Deshalb glaube ich, dass er seinen Wert in dieser Saison absolut hat und bisher habe ich noch so ein bisschen die Zweifel, ob das dann auch bei ihm für den nächsten Step quasi ein Stammsechser in der Fußball-Bundesliga, ob das reicht am Ende, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber das, was er jetzt einbringt, ist für diese Saison, glaube ich, wirklich ein wichtiger Faktor.
Jetzt wollte ich mal nicht reingrätschen, Philipp. Jetzt hast du Feuer frei.
Naja, Dirk, ich kann wiederum Dirk nur bestätigen. Also wir hatten das ja auch schon vor ein paar Folgen zuvor aufgearbeitet, gerade die Situation des ersten Aufschlags von Endo in Stuttgart. Das war da kann ich mich auch noch wiederholen, der Anfang des Endes der Beziehung Walter Mislintat. Das wissen wir mittlerweile alle. Und ja, der Junge hat es ganz gut gemacht und auch nochmal ganz vorher, was die Qualität des Kaders angeht. Ich wollte es nur nicht so deutlich ausdrücken, Dirk. Die Nummer habe ich dir überlassen. Aber schon so verstanden wissen, dass die Qualität des Kaders natürlich nicht reichen wird, um in der Bundesliga die große Sicherheit ausstrahlen zu können, dass es dann auch reicht mit dem Bundesliga-Klassenerhalt, sollte man aufsteigen.
Deswegen haben wir uns ja den Dirk hergeholt, damit er diese Dinge ausspricht. Und
der ist danach ja auch angreifbar dafür, dass es alles gut ist.
Einen anderen Kollegen haben wir uns hinzugezogen, damit er andere Dinge ausspricht, nämlich unseren Kollegen Heiko Hinrichsen. Der hat sich nämlich mit der Meldung beschäftigt zu Wochenbeginn, dass VfB-Präsident Klaus Vogt mit einem Expertenteam plant. Unter anderem sollen der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir dabei sein, auch der ehemalige Präsident Erwin Staudt. Ich würde sagen, bevor wir jetzt mal in diese Thematik einsinken, hören wir uns mal an, was Heiko Hinrichsen, derjenige, der sich nämlich mit dieser Thematik beschäftigt hat, dazu zu sagen hat.
Am 15. Dezember des vergangenen Jahres ist er ins Amt des VfB-Präsidenten gewählt worden. Die Rede ist von Klaus Vogt. Etwas mehr als 100 Tage seiner Amtszeit sind jetzt vorüber. Es ist still gewesen um Vogt. Allerdings hat der schon gesagt, beim VfB, da ist es oftmals wie mit einer Dampflok. Da muss man erst ein bisschen Dampf in den Kessel bringen, bevor sich die Dinge anschieben lassen. Also, Vogt hat am Anfang seiner Amtszeit mehr im Stillen gewirkt. Jetzt wird er nach unseren Informationen zeitnah an die Öffentlichkeit treten. Was ist rausgekommen? Vogt möchte einen Rat der Experten, so der Name, intronisieren. Er möchte also Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Fußball enger an den VfB binden, die mit ihrem Netzwerk dem VfB helfen sollen, auch bei der Suche nach einem möglichen zweiten Investor. Wer sind die Leute? Da sind zwei Bundestagsabgeordnete ganz unterschiedlicher Couleur dabei. Einmal Cem Özdemir, der Grüne, von dem schon länger bekannt ist, dass sein Herz für den VfB schlägt. Dann ist ein CDU-Mann dabei, der eher dem konservativen Flügel zugerechnet wird, Christian von Stetten. Neben Özdemir und von Stetten ist es noch der VfB-Ehrenpräsident Erwin Staudt. Es ist ein Mann der Allianz AG, ein Markenmanager. Sein Name ist Manfred Boschatzke und dann noch einen Fußballkreisen bekannter Mann, Edin Rahic, der zuletzt bei Bradford City wirkte in England. Es sind also alles Leute, die Vogt um sich scharen will, die ihm dabei helfen sollen, mit ihren Netzwerken für den VfB Gutes zu tun. Dabei ist klar, dass Vogt eine regionale Strategie im Sinn hat. Er möchte also schwäbische Mittelstandsunternehmen enger an den VfB binden, ist ja auch schon auf Werbetour gegangen. Die Idee ist, dass jedes Unternehmen ungefähr 1 Million Euro in einen Pool einlegt und dieser Pool gemeinsam dann als zweiter Investor auftreten könnte. Die Corona-Krise hat das Unternehmen jetzt ein bisschen eingebremst, aber Vogt sagt, auf Eis gelegt ist das Ganze noch gar nicht. Sein Rat der Experten soll ihm dabei auch zur Seite stehen. Es könnte eine Lagerbildung geben beim VfB. Auf der einen Seite der Expertenrat von Vogt, auf der anderen Seite die AG um den Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger. Wie zu hören ist, ist die regionale Lösung nicht gerade das bevorzugte Instrument von Hitzlsperger. Er hat es mal in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung als romantische Lösung bezeichnet. Wie zu hören ist, schwebt Hitzlsperger eher eine nationale, wenn nicht gar internationale Lösung beim zweiten Investor vor. Also da ist, sind die Meinungen nicht immer deckungsgleich, aber, das sagt auch Vogt, wir arbeiten gut zusammen, wir mögen uns, also er und Hitzlsperger, wir müssen ja aber nicht in Sachfragen nicht immer einer Meinung sein. Also es bleibt spannend beim VfB, der Rat der Experten, er wird also demnächst intronisiert werden.
Ja, vielen Dank an Heiko, auch seines Zeichens im Homeoffice unterwegs, aber das funktioniert ja dann doch technisch einigermaßen. Dirk, dieses Expertenteam, das stand schon lange so ein bisschen auch in der Schwebe. Das hat ja Klaus Vogt ja auch selbst angekündigt, dass er sowas vorhat. Wie nimmst du das wahr, dass es also jetzt doch Persönlichkeiten gibt aus dem Umfeld des VfB Stuttgart, die sich da einbringen werden künftig in den Verein?
Ganz ehrlich kann ich mit diesem Expertenteam noch nicht wirklich viel anfangen. Vor allem das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass es da eine klare Abgrenzung oder eine klare Regelung gibt, wer eigentlich künftig was macht. Weil wenn der Klaus Vogt ist Präsident des e.V. und natürlich auch Aufsichtsratsvorsitzender in der AG. Und jetzt wirkt es so wie so ein Wirtschaftsrat der Weisen, die natürlich auch in Sachen Sponsoren, in Sachen Investoren da mitmischen sollen. Da bin ich mal gespannt, wie das zusammenpassen soll mit den Vorstellungen, die diejenigen haben, die eigentlich zuvorderst und auch laut den Satzungen für diese Themen zuständig sind, nämlich der Vorstand der AG und der Aufsichtsrat der AG. Also da sitzen ja bekanntlich auch nicht nur Leute, die um jeden froh sind, der auch noch mitredet. Deshalb ist da, also wenn es diesen Rat dann tatsächlich geben sollte in dieser Zusammensetzung, ist da schon mal ganz klar zu erklären, wer macht da eigentlich was, weil der Expertenrat, den jetzt Klaus Vogt da zusammensucht, die werden ja nicht durch die Lande ziehen und Sponsoren für die Leichtathletikabteilung suchen, sondern da geht es natürlich um die großen Entscheidungen, und wenn da dann nachher ein so großer Kreis mitmischt, ja, bin ich sehr, sehr gespannt, ob das nicht zu großen Problemen führen kann, atmosphärischer Art. Insgesamt schadet es ja meistens nie, gute Leute an den Verein heranzuholen. Aber in dem Fall bin ich schon sehr gespannt, wie sich das Ganze dann tabellarisch auflösen soll.
Also ich bin ja ein großer Freund von Spezialisierung. Ja, wenn es tatsächlich um den Sport geht, da kann ich sehr gerne und leidenschaftlich darüber diskutieren, warum der Fußball aktuell immer noch die Arroganz besitzt, sich nicht bei anderen Sportarten was abzuschauen, um sich in gewissen Teilbereichen des Spiels zu spezialisieren. Einwürfe, Freistöße, Ernährung und. Aber was die, sag ich mal, das Organigramm des VfB Stuttgart angeht, mit diesem neuen Expertengremium, dann soll mir das mal bitte einer aufmalen, der das schafft auf einer DIN A4-Seite. Da brauchst du ja mittlerweile einen ganzen Leitsordner fast. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es natürlich grundsätzlich, wie gesagt, ich sehe es schon grundsätzlich ein Stück weit positiv, weil Experten, die alle gemeinsam mit ihrer Expertise einer Sache dienen wollen, sind per se erstmal nicht schlecht. Aber in diesem Konstrukt Fußball, AG, Verein, VfB Stuttgart, hat es sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte, glaube ich, immer dann nicht unbedingt total positiv ausgewirkt, wenn zu viele Köche in diesem Brei mit rumrühren konnten. Und das könnte nun wieder Thema werden, und dann kommen ganz schnell persönliche Eitelkeiten ins Spiel. Wer hat wo welche Entscheidungshoheit und. Dirk hat es gerade angerissen. Insofern bleibe ich da, um meinen Monolog jetzt zu schließen, auch eher bei Dirk. Ich sehe es schon eher skeptisch bis sehr vorsichtig. Ja.
Also wenn man weiß, was der Thomas Hitzensberger mal im Interview bei uns gesagt hat, wie er sich das vorstellt, wer die Entscheidungen eigentlich trifft künftig in der Ausrichtung der VfB Stuttgart AG. Und da hat er ein sehr kleines Team benannt, weil er gesagt hat, es müssen eigentlich diese Entscheidungen auf kurzem Wege und natürlich mit größtmöglicher Kompetenz, aber auch auf kurzem Wege in einer kleinen Gruppe getroffen werden und eben nicht, dass noch der vierte, fünfte, sechste, siebte seinen Senf dazu gibt, weil dann verwässert eben vieles. Der kleine Gruppe, die es entscheidet, muss dafür gerade stehen, das ist logisch. Und die muss sich natürlich auch Expertenrat holen, aber wenn, die müssen es die entscheiden. Also es kann nicht jetzt Grundlage jeder Entscheidung sein, dass dann der Rat und jetzt müssen wir den noch anrufen, weil der gehört auch zum Rat. Wenn das der Fall sein wird, ja, dann gute Nacht, weil dann wird jede Entscheidung 3 Wochen sich hinziehen, und im Fußballgeschäft geht es manchmal wirklich rasend schnell und die Entscheidungen müssen sitzen und dann auch schnell getroffen werden. Deshalb bin ich mal gespannt. Und das Zweite, was mir da dazu einfällt, das ist aber dann vielleicht ein Stück weit böswillig, aber ich hab diesen Wahlkampf Riedmüller-Vogt beobachtet, und am Anfang hieß es ja, da sind 2 Einzelpersonen am Start, die gar keinen Netz, also gar keine große Unterstützer, also schon Unterstützer, aber jetzt kein Experten-Team oder so, kein Wahlkampfteam hinter sich haben. Das hat sich dann natürlich teilweise auch ein bisschen relativiert. Und wenn ich jetzt mal schaue, wer da so in Ehrenämter oder auch Ämter gehievt worden ist oder werden soll, dann erkenne ich da natürlich auch wieder eine Gruppe, die im Wahlkampf des Herrn Vogt auch schon eine Rolle gespielt hat.
Das ist richtig, ja. Und am Ende hat wieder Guido Buchwald alles aus der Zeitung erfahren. Ja, so. Die Absprachen
erscheinen Mails in Redaktionsfächern. Ja. Nein, aber es ist natürlich die Frage, über die wir natürlich auch schon oft diskutiert haben, der VfB Stuttgart als Traditionsverein, der entsprechend eine große, ruhmreiche Vergangenheit hat, zum einen mit vielen verdienten ehemaligen Spielern, zum anderen aber auch mit vielen prominenten Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, die mit dem Herz beim VfB Stuttgart sind. Und genau das, was Dirk angesprochen hat, also dass das ja auch das Bestreben war, das eher zu reduzieren. Ich will jetzt auch nicht wieder dieses Bild von Köchen und Brei nehmen, obwohl es mir sehr gut gefallen hat, Philipp. Aber
Immer gerne, sehr gerne.
Also hab mich wirklich erfreut. Aber es ist natürlich die Gefahr, die besteht, dass du jetzt diese Büchse der Pandora wieder öffnest ein Stück weit und du jedes Mal jemanden hast, der irgendwie einen Nebensatz beigibt. Wenn das alles, das ist die Hoffnung, die ich habe bei aller Kritik, aber die Hoffnung, die ich habe, ist, wenn das alles hinter den Kulissen einigermaßen gesittet abläuft, wenn ganz klar benannt ist, wer gibt Ratschläge, wer entscheidet, dann könnte das auf fruchtbaren Boden stoßen. Mir als jemand, der sich jetzt schon lange Jahre mit dem VfB Stuttgart beschäftigt, fehlt ein bisschen der Glaube daran. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Aber das Problem ist doch, wir diskutieren und beim VfB wird immer diskutiert, ob das Schlimmste ist, wenn in der Öffentlichkeit irgendjemand mal was sagt. Es geht doch viel mehr darum, das ist doch nicht das alles Entscheidende. Ob ja. jetzt mal ein Aufsichtsrat ein Statement abgibt oder nicht. Es geht doch viel mehr darum, ist das Statement dann mit den anderen besprochen und dann darf doch auch mal ein Aufsichtsrat ein kluges Statement abgeben im Sinne des Vereins, nach außen hin. Ja, da muss man doch nicht die Schotten dicht machen. Vielmehr ist es doch wichtig, was passiert da intern? Sind die sich einig? Diskutieren genau. die auf Augenhöhe? Ist da keiner beleidigt, weil es ihm nicht um den Verein geht, sondern dann doch wieder um persönliche Eitelkeiten? Darum muss es doch gehen. Ja, und vor allem darf es keine Entscheidungen aufgrund von persönlichen Beziehungen oder Geklüngel getroffen werden, ja, sondern immer der Sache wegen, und da ist es doch wurscht, ob mal, also vielleicht nicht wurscht, aber wenn in abgestimmter Form mal der Aufsichtsrat oder mal der mit seiner Expertise auch mal nach außen auftritt, dann ist das auch ein Ausweis an Kompetenz dieses Gremiums oder eines Rats. Ja, aber das ist doch nicht das Entscheidende in der Zusammenarbeit, in den Ergebnissen, die dieses Gremium oder diese Gremien am Ende als Nutzen für den VfB haben. Da geht es doch um, darum bringt da jeder völlig frei von Eitelkeiten seine Expertise ein, die den Verein weiterbringen. Und wenn ich dann ein Gremium habe, das danach auch ausgewählt worden ist, die Personen, und nicht, weil die mir vielleicht irgendwann mal was geholfen haben und ich denen noch einen Gefallen schulde, oder weil ich mit dem halt gut kann, oder weil ich weiß, wenn der jetzt zurücktritt, dann erwischt es mich auch und so weiter und so fort. Diese Überlegungen, die dürfen nicht die Rolle spielen. Wenn das alles nicht der Fall ist, sondern die Leute nach Kompetenzen und Nutzen für den Verein ausgewählt werden und sich dann uneitel einbringen, dann können solche Personen auch gewinnbringend für den Verein arbeiten. Und dann ist meiner Meinung nach nicht das Entscheidende, ob ein Cem Özdemir, weil er jetzt, obwohl er Wirtschaftsrat ist im VfB-Team, sich dann mal zum VfB äußert. Das muss ich dann nicht mit aller Macht verhindern, wenn das klug ist und abgesprochen mit dem Rest.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Absolut.
Harren wir gespannt der Dinge, die da kommen werden. Und vielleicht haben wir demnächst ja auch mal einen Protagonisten hier mit bei in der Sendung, der das dann detaillierter ausführen kann. Wer weiß, wer weiß. Wollen wir einen Jingle abfahren?
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
Ich hatte es ja vorhin angekündigt, aus dem NLZ News Flash wird eher ein Flashle heute, denn allzu viel hat sich nicht getan, seit wir mit letzter Woche mit Jürgen Fey die ganze Situation des NLZs dezidiert aufgearbeitet haben. Zumindest was das sportliche Geschehen der Mannschaften angeht. Ja, es wird weiterhin mit YouTube und Skype und Teams und sonst wie und Challenges zu Hause gearbeitet in allen Mannschaften, U17, U19, U21. Wobei bei der U21 sich vielleicht abzeichnet, dass sich auch da was ändern könnte in der täglichen Arbeit, sprich Rückkehr in Kleingruppen auf den Platz, denn die arbeiten ja schließlich unter Profibedingungen und das könnte also demnächst der Fall sein. Andererseits hat man dann sofort wieder die Konkurrenten aus der Liga, der Oberliga, die eine Amateurliga ist, die den Finger mahnend heben werden, von wegen, wieso dürfen die, was wir nicht dürfen. Das sind dann ungleiche Bedingungen und auch da, wie gesagt, hängt alles an der Entscheidung, an der Direktive, wie sie den DFB vorgeben wird, denn die wird sich auf die Landesverbände auswirken und auch die Jugend-Bundesligen laufen ja unter DFB-Herrschaft sozusagen. Und wenn man mit den Trainern spricht oder schreibt, dann ist weiterhin der Optimismus nicht allzu ausgeprägt, was eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs angeht. Also da geht man eigentlich davon aus, dass demnächst eine Entscheidung fallen wird. Nach den Osterferien will man ja in Gesamtdeutschland, soweit ich das überblicken kann, einen gewissen roten Strich ziehen und mal schauen, was hat sich jetzt getan, inwieweit können wir lockern, können wir überhaupt lockern. Und dann werden, glaube ich, auch zeitnah Entscheidungen fallen, was den Spielbetrieb dieser Ligen angeht. Und damit das tägliche Arbeiten der Teams, der Trainer, der Mannschaften.
Ich meine, leichte Ungleichbehandlung hast du ja jetzt schon drin, weil viele Spieler des VfB-Profikaders ja regelmäßig eingesetzt worden sind in der Oberligamannschaft. Und die sind Mitglied des Profikaders, dürfen jetzt trainieren. Wenn die dann irgendwann die Oberliga doch wieder spielen sollte und die laufen auf, haben die natürlich einen anderen Trainingsbackground der letzten Wochen als ein Oberligaspieler, der vielleicht erst in 2-3 Wochen wieder, wenn überhaupt, an den Ball treten darf.
So ist es, genau so ist es. Und wie gesagt, es bleibt abzuwarten. Die Tendenz geht weiterhin dahin, dass wohl irgendwann tatsächlich dann final abgebrochen wird.
Man muss ja auch sagen, selbst weil wir es vorhin von den Amateuren hatten, die in Ungleichgewicht zum Profitum Fußball stehen, auch der Fußball im Amateurbereich gibt sich ja weiter Zeit, also verschiebt immer um Wochen und Wochen, während andere Sportarten ja schon viel weiter sind. Also die Handballer haben ihre Saison im Amateurbereich einfach beendet. Ja, klar, die haben nochmal andere Voraussetzungen, ist eine Halle. Also die müssen in Hallen spielen, können nicht sagen, wir sind an der frischen Luft. Verändert nochmal so ein bisschen die Parameter. Aber da gibt es natürlich in anderen Ligen auch schon andere Konsequenzen, während der Fußball auch da versucht, irgendwie das Ganze weiterhin nochmal zu schaffen. Und die Saisonverlängerung ist ja auch schon per DFB-Beschluss möglich gemacht worden über den 30.06. hinaus. Also da wird auch noch gekämpft, nicht nur im Profibereich, um die Saison irgendwie zu retten.
Ich würde gerne an der Stelle vielleicht mit euch nochmal eine ganz kuriose Möglichkeit diskutieren, auch mal jetzt abseits des Amateurfußballbereichs, was ist ja gerade alles abgerundet, das sind dann doch andere Welten, aber jetzt mal mit Blick auf das große Ganze, also den Fußball jetzt mal weltweit, haben sich Freunde bei mir gemeldet in den vergangenen Wochen, die gemeint haben, sag mal, wäre das jetzt eigentlich nicht sozusagen die Chance, den Rahmenterminkalender, also das müsste ja dann von FIFA und UEFA ausgehen, auf das Kalenderjahr umzustellen, so wäre man dann bis 2022 schon im Katar-Modus und könnte dann sozusagen die Saison 2022 kurz vor dem ersten Advent beenden, wenn dann irgendwie dann die Winter-WM in Katar ansteht. Haltet ihr das für völlig undenkbar oder ist möglicherweise sowas auch drin, wenn ich an die Herren Infantino, Ceferin und so weiter denke?
Also die WM in Katar ist ja eh schon ein Sündenfall des Fußballs und danach jetzt irgendwelche Pläne auf Jahre hinaus auszurichten, damit ich einmal dieses vermaledeite Turnier im November oder wann es geplant ist, spielen kann, hielt ich wirklich für falsch. Ja.
Ich glaube, da sind sowohl Ceferin als auch Infantino clever genug, um jegliche weitere Diskussion in dieser Richtung zu vermeiden.
Was ich zumindest mitbekommen habe, ist, dass ja bei der UEFA geplant ist, die Champions League, Euroleague noch weiter auszudehnen. Also da ist man wohl nicht exakt in diese Zeitrahmen gebunden. Das könnte man möglicherweise auch noch im Spätsommer ausspielen. Also ich traue da irgendwie alles zu. Aber ich bin da bei euch. Ich glaube, so weit wird es dann doch nicht kommen.
Wir werden es erleben, Christian. Im Zweifel immer vom schlechteren Szenario ausgehen.
Wenn man wenig erwartet, und nichts bekommt, dann kann man schon nicht enttäuscht werden.
Nein, da müssten ja auch grundsätzliche Entscheidungen fallen. Ja, da müsste dann vielleicht eine WM-Aufstockung, dürfte dann kein Thema mehr sein. Dann dürfte eine Club-WM mit viel mehr Mannschaften als bisher plötzlich kein Thema mehr sein. Und es waren Großprojekte, die Verantwortlichen die letzten Jahre vorangetrieben haben. Ja, Prestigeobjekte für sie und natürlich auch gewinnbringende Projekte. Und davon, wenn sie jetzt dieses, im Fußball ändert sich etwas, wenn man das ernst meint, muss man von solchen Dingen halt tatsächlich wieder Abstand nehmen oder Abschied nehmen. Und auch da halte ich es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, da glaube ich noch nicht dran, dass jetzt alles, jedes Rädchen zurückgedreht wird, weil es doch früher auch ganz toll war. Also da bin ich mal sehr gespannt. Und bevor diese Dinge nicht stattfinden, dass man sagt, wir gehen da einen Schritt zurück und da vielleicht sogar zwei, dann brauche ich auch nicht drüber nachdenken, ob ich irgendeinen Terminkalender umgestalte oder sonst.
Ja, ich habe schon mittlerweile mittelschwere Nackenschmerzen vom Nicken bei Dirks Beiträgen. Ich habe wirklich nicht viel hinzuzufügen.
Immerhin, was bei uns oder von unserer Seite nicht kommen wird, das so viel kann ich euch garantieren, eine extra Folge zur Frage, was wird aus der UEFA Nations League? Ich glaube, das wird es bei uns nicht.
Ja. Dafür haben wir gleich 15 Folgen produziert, gerade in dieser, sag ich mal, live-sportlosen Zeit, die auf eure auf euer Ansehen, auf euer Input zurückgehen. Wir haben nämlich über Facebook und Twitter gefragt, was sind denn eure legendärsten VfB-Spiele? Und da kam jede Menge zurück. Und wir arbeiten die gerade so peu à peu auf. Ich glaube, die Hälfte ungefähr von 15 Spielen haben wir kuratiert. Die Hälfte ist schon live, der Rest kommt jetzt über die Ostertage. Also immer wieder ein Grund, bei uns auf Nachrichtenzeitung.de oder in der App vorbeizuschauen, weil da wird es schön aufgeschrieben und auch mit Bildern und Videos versehen. Von so, ja, von Fans, für Fans quasi gemacht. Wir sind nur der Mittler in diesem Fall, haben es einfach aufgearbeitet. Sehr schöne Serie, macht mir auch wieder jeden Tag Spaß, da zu lesen. Morgen ist, glaube ich, dran im Sinne von Mittwoch. Das heißt, ihr könnt schon nachlesen, weil wir kommen ja erst Donnerstag. Nee, heute ist Mittwoch, ne?
Ja.
Ich war viel zu oft zu Hause im Garten. Ich habe echt Raum und Zeit verschwimmen so ein bisschen. Jedenfalls, als der VfB Stuttgart einmal Werder Bremen 6 Stück einschenkte, Arthur wow. Boka ein Tor erzielt hat und Sven Ulreich, man höre und staune, sogar einen Elfmeter gehalten hat, und zwar von Lutscher Thorsten Frings, das ist das aktuellste Stück, glaube ich, das ihr lesen könnt bei uns auf den Seiten, lohnt sich auf jeden Fall. Großartige Serie, macht mir wirklich viel Spaß.
Philipp, haben wir in der Pipeline das legendäre 6:1 gegen den ersten FC Kaiserslautern eigentlich? Darüber denke ich gerade noch nicht, dann mache ich mich sofort daran.
Nee, ich glaube, du solltest, ja.
Ja, als nämlich der unnachahmliche Virol Ganea 3 Tore selbst geschossen hat und ja. 3 Tore vorbereitet hat für?
Ademar.
Absolut, Ademar. Großartig.
Ademar hat die anderen 3 Stück erzielt. Und witzig an dieser ganzen Situation ist auch noch, ein Tag abends vor dem Spiel wollte Felix Magath den Ganea eigentlich suspendieren, aus dem Kader schmeißen, weil er sich im Teamhotel die kulinarisch abenteuerliche Kombination aus einem Eisbecher und einem halben Liter Bier bestellt hat. Er hat ihn dann doch spielen lassen und hat dann 3 Buden gemacht, der junge Mann. Ja.
Aber der Eisbecher flog doch auch, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob das dieselbe Situation ist. Ich glaube, ja, es könnte auch der Abend gewesen sein, weil der Eisbecher auch flog, Dirk. Vollkommen richtig. Solche und weitere Fragen findet ihr bei uns im Mein VfB Pubquiz. Auch das gerade online umgesetzt. Jeden Tag gibt es 5 Fragen zu einem Themenbereich zu quizzen und auch da viel Spaß bei der kleinen Unterhaltung für die fußballlose Zeit sozusagen.
Ich würde sagen, liebe Leute, wir haben einigermaßen hier was abgearbeitet, oder?
Ja, so gut es eben geht, ne?
Ja, so gut es eben geht. Wir entschuldigen uns natürlich nochmal bei euch an dieser Stelle hochoffiziell für sämtliche Tonaussetzer, Krackler, Quietschgeräusche, die sonst irgendwie entstehen. Das ist natürlich den Umständen geschuldet, aber wir hoffen, dass wir euch trotzdem einigermaßen auf den Stand bringen konnten. Freuen uns natürlich weiterhin über euer Feedback. Wir nehmen das wahr, dass euch auch was daran liegt, dass wir weiter senden. Das bedeutet uns viel und werden das, so gut es geht, eben die nächsten Wochen fortsetzen. Es sieht ja danach aus, als sollten sich Entwicklungen einstellen in den nächsten Wochen. Dirk, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns dabei warst.
Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht.
Damit sich diese Entwicklung zeigen können, Christian,
ja.
Nochmal der Aufruf an alle unsere Hörer, haltet euch an die Regeln, gesund bleiben, stabil bleiben, zu Hause bleiben. Ne? Anders funktioniert es nicht.
In diesem Sinne, auf die 106. Folge, wir hören uns in der nächsten Woche, liebe Leute. Viele Grüße.
Bis dahin, ciao.
Bis dann, macht's gut.
Podcast-Start. Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.